Zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich den Inhalt der Predigt, dass ich da stark inspiriert wurde durch einen alten, aber von Gott begabten Prediger und Theologen, der mich in vielen Lebenslagen immer wieder berührt und angesprochen hat. Man kann ja, heute spricht man ja viel von Plagiate, aber ich glaube, im Reich Gottes gibt es das nicht, weil wir geben ja nur Gottes Wahrheiten weiter. Ich will zunächst den ersten Abschnitt lesen, den ganzen Text will ich nicht verlesen, das sind 20 Verse. Ich möchte ihn gleich so kurz erzählen, dass man das gut nachvollziehen kann. Jetzt hoffe ich, dass mein Finger mitspielt. Okay. Aus 2. Könige 16. Ahas, Jotams Sohn, wurde König von Juda im 17. Regierungsjahr Pekachs, des Sohnes von Remalia. Ahas wurde mit 20 Jahren König und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Sondern er lebte wie die Könige von Israel, er ging sogar so weit, dass er seinen Sohn als Opfer verbrannte. Diesen abscheulichen Brauch übernahm er von den Völkern, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Ahas brachte auch an Opferständen auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar. Die Angst beherrscht uns alle. Es gibt keinen Menschen, der nicht fortwährend von der Angst beherrscht wird. Schon die kleinsten Babys, wenn sie geboren werden, haben Angst, die Eltern könnten sie verlassen oder der Hunger ist für sie lebensbedrohlich. Angst vor Kriegen haben wir oder vor Hungersnot, vor Terror, Klimaerwärmung und die Zukunft unserer Erde. Angst vor der rechtsradikalen Szene, die sich immer mehr bewaffnet und einen Bürgerkrieg nicht ausschließt, kam gestern noch in den Medien. Und das Letzte, was wir fühlen werden in dieser Welt, wird die Angst im Sterben sein. Wo falle ich hin? Angst beherrscht die Wirtschaft und die Politik. Die Angst beherrscht Schüler, die Angst vor Prüfungen haben. Es gibt die Angst vor den Krankheiten und was noch alles in unserem Leben kommt. Und deshalb ist eigentlich der dümmste Rat, den man einem Menschen geben kann, hab keine Angst. Weil man Angst nicht einfach ausknipsen kann wie einen Lichtschalter. Die Angst überfällt uns einfach. Da sind das Adrenalin und das Herz schlägt und der Puls geht hoch. Wir sind verkrampft, die Knie schlottern und wir fühlen uns gelähmt und depressiv. Das können wir alles nicht steuern. Und Jesus selbst hat gesagt, es ist so. In der Welt habt ihr Angst. Punkt. Aber was ist, wenn aus der Angst heraus viele unheilvolle Kompromisse gemacht werden? Aus Angst, Notlügen, sind vielleicht unheilvolle Wege gegangen aus Angst. Wir haben Angst vor Menschen gehabt und klein beigegeben, anstatt klar die Wahrheit zu sagen. Manche haben vielleicht auch Dinge getan, aus Angst zu kurz zu kommen. Und das könnte man so endlos weiterführen. Und jetzt will ich euch zunächst die Geschichte von dem König Ahas erzählen, wie er in 2. Könige 16 nachzulesen ist. Wie wir schon gehört haben, der Ahas war im Alter von 20 Jahren König geworden in Jerusalem und regierte 16 Jahre. Und er tat nicht, was Gott gefiel. Er hat den Götzen geopfert, er war sehr religiös und hat sogar seinen eigenen Sohn als Menschenopfer dem Milkom geweiht und unten im Hinnomtal, da hat er den Sohn verbrennen lassen. Eine unheimliche, unglaubliche Geschichte. Und das ist so in diesen dämonischen Religionen. Aus Angst wird fast alles getan, um Götter zu besänftigen. Eigentlich war der Ahas ein Mensch wie wir. Er suchte nach Wahrheit und war interessiert daran, was denn eigentlich richtig ist. Aber das Falsche seines Lebens wurde dadurch nicht richtiger. Und das Gute, das er tat, das war nicht wirklich gut. Er ging falsche Wege, die mit dem Gott des Volkes Israel nichts mehr viel zu tun hatten. Und ganz plötzlich ist dann dieser Ahas in eine ganz verrückte Situation hineingeschlittert. Das, was Israel bis heute durchmacht, zwei Nachbarvölker haben Jerusalem angegriffen. Und zwar der alte Erzfeind Syrien, nannte man damals Aram, die Aramäer. Die hatten sich verbündet mit Samaria und haben Israel überfallen und waren dabei ganz erfolgreich. Die Heere sind durchgebrochen und haben Elat am Roten Meer besetzt, genauso ganze Teile von Juda. 120.000 jüdische Soldaten sind dabei gefallen und Jerusalem war wirklich in ganz großer Gefahr. Und was machte Ahas, der König, in seiner Verzweiflung? Er kommt auf eine ganz tolle politische Idee. Ich brauche einen Verbündeten. Wo kriege ich einen Verbündeten her, der mir hilft aus dieser ausweglosen Lage? Das ist alles in 2. Könige wunderbar beschrieben. Und er wendet sich an Tiglath-Pileser, den König von Assyrien, heute Irak, das Zweistromland. Das war einer der mächtigsten Könige der Welt. Hilf mir aus meiner notvollen Lage, besiege du meine beiden Feinde. Und das macht der Tiglath-Pileser ja nicht umsonst. Und Ahas sagt zu ihm, wenn du mir hilfst, dann will ich dein Knecht sein. Wie bitte? Der König von Israel sagt, ich will dein Knecht sein, wenn du mir hilfst. Das war doch Israels Gottesvolkskönig. Und er hat es auch nicht umsonst bekommen, sondern die Assyrer haben sich dafür bezahlen lassen. Und um das richtig bezahlen zu können, hat er den ganzen Königsschatz genommen. Und dann ging er zum Tempel hinauf und hat den ganzen Tempelschatz geplündert, alle die kostbaren Gefäße. Und dann hat er seinem Geboten gesagt, jetzt lauf schnell zu den Assyrern, bring ihnen das ganze Geld und sag ihnen, wir wollen eure Knechte sein. Wir wollen ein Satellitenstaat sein, ihr dürft uns annektieren. Aber befreit uns von den Aramäern und von den Leuten aus Samaria. Hilf uns aus der Klemme. Um das gleich kurz zu sagen, das hat ganz großartig geklappt. Die Assyrer haben sich das nicht zweimal sagen lassen. Sie sind nach Damaskus gezogen, sie sind nach Samaria gezogen, haben die Heere besiegt. So weit, so gut, alles in Ordnung. Wunderbare, tolle Diplomatie eines Königs. Aber jetzt kommt der eigentlich verheerende Preis. Die Assyrer haben gesagt, du musst unseren Götzenaltar, den wir im Zweistromland haben, den musst du im Tempel aufstellen. Und das in der Mitte des Tempels. Da hat Ahas gesagt, was sollen wir machen? Wir sind ja in der Welt, da muss man Kompromisse eingehen. Schließlich muss unser Land und unser Volk gerettet werden. Und dann hat er gemerkt, den Altar aufzustellen, das ist gar nicht so einfach. Da steht ja noch der von Gott verordnete kupferne Altar. Und den hat er dann abmontieren müssen und hat dafür den Altar der Assyrer aufgestellt. Ja, der König Tiglath-Pileser, der Dritte, hat gesagt, der muss in die Mitte des Tempels stehen. Und dann hat er abgebaut und abmontiert und hat den Priester beauftragt, er soll dort seine Opfer bringen für die Götzen der Assyrer. Für diese unheimlichen dämonischen Mächte, die angebetet wurden. Der Preis war unermesslich hoch. Und das Urteil der Bibel war eindeutig. Er tat, was dem Herrn nicht gefiel, was Gott nicht entsprechend war. Furchtbar, wie Jerusalem ins Heidentum hineingeschlittert ist. Und dann wurden dort oben die Opfer und für die Götzen von Assyrien angezündet. Und das Volk Gottes war nicht mehr ein Volk Gottes, sondern war zu einem Satellitenstaat von Assyrien geworden. Es war in die Hände der Menschen gefallen. Wir kennen ja alle den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das ist genau dieser Unsinn. Menschliche Lösungen, die wir uns ausdenken, mögen sie so clever sein oder auch scheinen, nutzen uns nichts, wenn sie doch falsch sind vor dem lebendigen Gott. Es war der Weg in den Untergang ein Kompromiss, aber ein unheilvoller Kompromiss, der den Untergang Israels besiegelt hat. Und was menschlich gesehen klug ausgesehen hat, war doch vernünftig, war doch diplomatisch toll, er hat sein Volk gerettet, war eine Sünde. Und das ist eigentlich ganz schwer zu verstehen. Was hätte er denn sonst machen sollen, der Ahas? Heiligt hier nicht der Zweck die Mittel? Kann doch nicht ein ganzes zusehen, wie ein ganzes Volk in den Untergang geht. Aber die Bibel zeigt, dass welche andere Möglichkeiten er auch noch gehabt hätte. Und das finden wir in Jesaja 7. Da wird uns Gottes Dimension eröffnet. Da wird geschrieben, was Gott versucht hat, diesem König Ahas nahezubringen. Das Besondere daran ist, dass ein König, der so böse war, so gottlos, so verkommen, so verdorben, ein Weltmeister im Ungehorsam und durch Götzendienst, dass Gott auch so einen Mann nicht aufgibt und ihm nachgeht. Das sagt uns die Bibel. Die Sünde ist nie die Ursache, dass ein Mensch verloren geht, sondern immer der Unglaube. Wenn ein Mensch die ausgestreckte Hand Jesu wegschlägt, das ist die schlimmste Sünde. Und selbst wenn wir einen Rekord aufstellen an Sünden, wie es Ahas gemacht hat, ist das nicht die Ursache unserer Verdammnis. Weil Gott immer noch in Liebe versucht, uns nachzugehen. Und das gilt für die ganze Welt, dass Gott allen Menschen nachgeht in einer unendlichen Geduld und immer noch die Chance gibt zur Umkehr. Die Bibel spricht häufig von Buße. Komm doch heim, bring dein verkommenes Leben in Ordnung. Und in Jesaja 7, Vers 1 bis 3, da steht dann nun, es begab sich zu der Zeit, dass Ahas des Sohnes Jotams, Sohnes Osias, des König von Juda, dann wird hier beschrieben, wie dann diese Könige aufzogen, um Israel anzugreifen, bis dann Tiglath-Pileser dem Ganzen ein Ende gemacht hat. Da wurde im Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert von Ephraim. Und da bebte Ahas das Herz. Und da ist toll beschrieben, was Angst heißt. Und weiter heißt es, dass das Herz seines Volkes wehte, also wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Da wackelt alles. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Scher-Jaschub, das heißt übersetzt, ein Rest wird sich bekehren. An das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße und Acker des Walkers, die Gerber saßen dort am Wasser. Und warum hat er jetzt Jesaja dorthin geschickt? Weil dieser König Ahas in dieser kritischen Situation, bevor Tiglath-Pileser ihm geholfen hat, Jerusalem, wusste er, ist am meisten bedroht, unten nicht oben auf dem Berg. Unten ist die Gion-Quelle und da ist der Hiskia-Tunnel und das Wasser wird dort unten geholt. Und wenn der Feind die Wasserquellen hat, dann verdursten die Leute oben in der Hitze. Wie kann er unten seine Wasserleitung richtig verteidigen? Und der König läuft herum und guckt noch, wo die Verteidigungslinien, wo man die Verteidigen besser verteidigen kann. Eigentlich ein toller König, der alles tut, menschlich gesehen, um sein Volk zu retten. Aber dann kommt der Jesaja und sagt ihm, hüte dich und bleibe still. Gott hat noch eine dritte Lösung. Fürchte dich nicht. Und das ist der Unterschied zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ein Mensch sagt, fürchte dich nicht, hat keine Bedeutung. Aber wenn Gott spricht, immer an Stellen, sagt er immer, fürchte dich nicht. Und das ist der Unterschied. Ein Mensch kann das nicht zu uns sagen. Das hat keinen Wert. Hier spricht der lebendige Gott, der Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Und ich weiß nicht, in welchen Ängsten du vielleicht heute bist, Krankheitsnöte, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Nöte in der Ehe oder Familie. Überall, wo Gott spricht, sagt er immer, fürchte dich nicht. Weil er als der lebendige Herr vor uns steht und sagt, ich ordne die Dinge ganz anders als die Menschen. Blicke auf mich, nicht auf deine Vernunft, nicht auf dein diplomatisches Geschick. Blickt nicht auf die Feinde und nicht auf die Bedrohung, die da ist. Und das sagt Gott diesem König Ahas durch den Propheten. Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten. Die rauchen, aber der Ofen ist aus. Sie haben dich nicht mehr zu bedrohen. Gott spricht, die können dir gar nicht gefährlich werden. Lass dich doch nicht einschüchtern von denen. Wenn Gott spricht und wenn Gott will, können sie gar nichts mehr tun. Hier mal ein Gedankenschnitt. Also, dass einer an Jesus glaubt oder vor dem Wort oder dem Wort Gottes glaubt, ist aus menschlicher Sicht eigentlich Irrsinn. Das Wort Gottes geht immer so gegen den Strich unseres Denkens. Das, was Gott sagt, ist menschlich gesehen so verrückt, so widersinnig. Aber Gottes Gedanken sind nun mal anders als unsere Gedanken. Und wir müssen auf einmal merken, wenn wir genau in unserem Leben die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die klarste Realität in dieser Welt ist das Wort Gottes. So wie wir es in der Bibel haben. Und dass wir zweifeln, ist völlig normal. In den kritischen Situationen, wo wir sagen, jetzt ist alles aus, wie soll das noch weitergehen? Und dann spricht der Herr. Und die größte Erfahrung, die wir machen können, ist, dass das Wort Gottes wahr ist, buchstäblich wahr und sich erfüllt. Auch in unserem Leben, weil es ein wirksames Wort ist, das sich durchsetzt. Das ist ein lebendiges Wort, weil es vom Heiligen Geist Gottes inspiriert ist. Darum ist das so interessant, wenn wir lesen, wenn wir Bibel lesen und unser Leben mit kritischen Augen anblicken oder wenn wir nicht mehr weiter wissen, uns in einer ausweglosen Lage befinden. Wie können wir das erleben, wenn über uns alles zusammenbricht oder wenn unter unseren Füßen der Boden wackelt? Was soll jetzt noch kommen? Dann ist es gut, in diesem Wort Gottes zu lesen, statt Hilfe woanders zu suchen. Möglicherweise finden wir dann auch darin Stellen, die farblich markiert sind. Warum? Weil Gottes Geist schon irgendwann mal zu uns gesprochen hat. Wenn Gott sagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen oder meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dann Erbarmer. Lügt Gott? Schmiert er mich an? Sind das alles nur unbedeutende Sätze? Oder gelten sie nur anderen? Oder kann ich mich auf dieses Wort so verlassen und mein Lebenshaus bauen? Nur auf dieses Wort, nicht auf meinen Kopf, nicht auf meine und deine Ideen, weil dieses Wort Gottes wahr und verlässlich ist. Und gerade auch in den größten Ängsten unseres Lebens. Während ich mit in der vergangenen Woche mit diesem Text beschäftigt hatte, wurde ich einmal noch ganz deutlich herausgefordert. Am Donnerstag wurde ja Anja am Knie operiert. Ich habe sie morgens zum Krankenhaus gebracht und habe mich verabschiedet, habe gesagt, du weißt ja, wo unsere Hilfe herkommt. Ja, weiß ich. Und dann bin ich gegangen und dann wusste ich, um 10:30 etwa brach der Faden ab, kann man ja sehr schön auf dem Handy sehen, und wusste, jetzt ist sie im OP. Gut, soweit so gut. Ich wusste, 3 Stunden, maximal 4 Stunden, dann müsste das alles vorbei sein. Dann habe ich dann um 3:30 erste Mal angerufen, wurde mit der Station verbunden. Wir haben keine Informationen, ist nichts bekannt. Rufen Sie eine Stunde nochmal an. Okay, Stunde später, gleiche. Und dann ging das so weiter bis 6:30. Dann kurz vor 7 habe ich nochmal angerufen. Keine Informationen, ist immer noch im OP. So, und dann hat der Teufel mit meinen Gedanken Karussell gespielt. Dann ging alles so durch den Kopf. Von Wiederbelebung, von Koma und alles ging durch den Kopf. Dann denkt man, jo, genau das ist das, worüber ich hier rede. Und dann habe ich hinterher 8:30 kam, ich bin 19 Uhr hingefahren, habe mich da im Warteraum hingesetzt. 8:30 kam sie dann. Gott sei Dank, sie ist da. Ja, und da habe ich gedacht, ja, Herr, die Lektion habe ich gerade neu gelernt. Ja, das gilt und das sagt Gott einem Ahas, du brauchst jetzt nicht deine Diplomatie spielen lassen, du musst nicht Kompromisse machen nach deiner Vernunft. Ist Gott so gütig, dass er einem gottlosen Götzendiener der fremden Religionen dient, der seinen eigenen Sohn opfert, noch nachgeht? Ja, er geht jedem nach und bietet jedem die Umkehr an. Und das ist unglaublich groß. Gott sagt, ich kann deine Schuld tragen, ich nehme sie weg. Schon im Alten Testament heißt es, und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, ich will sie schneeweiß machen. Wir können die Schuld doch selber gar nicht tragen. Wir können sie niemals ausbügeln. So, und jetzt sagt Gott dem Ahas aus dem Mund des Propheten, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern das ganzen Reiche, die werden keinen Bestand haben. Über kurz oder lang werden die alle Reiche auf dieser Erde verschwinden, sagt der Prophet, die haben keine Bedeutung, die Weltmächte. Die kommen und gehen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und das ist so ein Kernwort. Was heißt denn das Glauben? Wenn du Gott nicht vertraust, wie kannst du ihm glauben? Das heißt doch, Glauben ist nicht nur ein Fürwahrhalten, sondern Glauben in der Bibel meint ja immer viel mehr. Glauben heißt, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Es genügt nicht zu sagen, ja, ich glaube dir, das wäre unsinnig. Wir finden das immer im Neuen Testament. Sie glaubten an Jesus und dann sagt Gott zum Beispiel zu den Aussätzigen, geht dahin und zeigt euch den Priestern. Und als sie hingingen, wurden sie gesund. Wurden sie rein. Und das ist ganz wichtig, dass ich das tue, was er von mir fordert im Glauben und was sein Wort mir sagt. Und das Furchtbare ist, dass der Ahas sagt, ich kann es nicht glauben. Ja, wer kann das denn glauben? Das Wort Gottes kannst du nie aus eigener Anstrengung glauben. Wer kann denn glauben, dass es die Auferstehung der Toten gibt? Kannst du das glauben? Dass wenn du stirbst, in die Hände von Jesus fällst? Kannst du glauben, dass die Jungfrau schwanger wurde? Jetzt schaut ihr mich möglicherweise entsetzt an und sagt, natürlich glauben wir das. Aber warum denn? Millionen von Menschen um uns herum können das nicht glauben. Warum sollte das bei uns anders sein? Und das ist nur möglich, doch weil der Heilige Geist uns diesen Glauben in unser Herz gelegt hat. Aus eigener Anstrengung können wir nicht glauben, was aus menschlicher Sicht unmöglich oder unrealistisch ist. Das heißt aber nicht, dass es einmal in unser Herz gepflanzt wurde und damit unantastbar ist. Es werden immer wieder Zweifel kommen. Ich habe es eben beispielhaft erzählt. Der Teufel ist ein Meister im Zweifelstreuen. Das hat er schon bei Adam und Eva wunderbar gekonnt. Sollte Gott denn wirklich gesagt haben? Sollte er es so gemeint haben? Meint er das so? Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns persönlich mit Gottes Wort beschäftigen, damit die Zweifel wieder zur Gewissheit werden. In diesem Wort lebt der Geist Gottes und deshalb kann es individuell zu jedem von uns persönlich sprechen. Und doch darf es uns der Geist Gottes so tief in unser Herz legen, dass wir es glauben können. Und was er uns an Verheißung gibt, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auf. Diese Zusagen können wir nun in Anspruch nehmen, nur in Anspruch nehmen, wenn wir ihm wirklich vertrauen. Der Ahas kann natürlich nicht glauben und er hat erst recht nicht die Konsequenz, gehorsam zu sein. Durch seine okkulte Religiosität war er viel zu weit von Gottes Stimme entfernt. Für uns ist das ein Aufruf. Wie machen wir das denn? Machen wir faule Kompromisse im Leben, bloß weil wir uns bewähren wollen? Die große Frage ist ja immer wieder, lügt mich Gott eigentlich an oder treibt er ein Verwirrspiel mit mir? Ist das, was Jesus sagt, wirklich wahr, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der einzige Weg zu Gott, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Worte Jesu benötigen uns zu bekennen, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Und das ist die Grundlage deines Lebens, deines Handelns. Mensch Ahas, hast du dieses Wort denn nicht begriffen, das Gott dir sagen lässt? Und wir wissen, welchen Weg er für sich entschieden hat. Er hat den Jesaja abblitzen lassen und er ist den Weg nicht gegangen. Und Gott redete abermals zu Ahas durch den Propheten Jesaja. Er sagt zu ihm, fordere dir ein Zeichen. Wir würden sagen, ein Beweis. Irgendetwas, was man sehen kann. Das hätten wir oft auch gerne. Wenn irgendein Wunder passiert, wenn irgendein Zeichen geschieht draußen am Himmel, dann würde ich doch mehr glauben. Aber das ist eigentlich nicht wahr. Aber Gott sagt diesem Ahas abermals, fordere ein Zeichen, egal was du willst, in der Tiefe, in der Höhe, ich werde es dir zeigen. Bei Gideon hat er das auch getan und ihm ein Zeichen gegeben. Herr, ich glaube dir, weil du es sagst. Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen, weil du es gesagt hast und weil du der Herr bist. Jesus hat es dem Petrus gesagt, Petrus zu Jesus sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Was hat er ihm da gesagt? Das hast du nicht von dir selbst, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Also der Herr sprach zu Ahas, das habe ich jetzt eingeschoben, sorry, das gehörte zu dem vorigen. Also der Herr sprach zu Ahas, fordert dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, drunten in der Tiefe, droben in der Höhe. Du darfst fordern, was du willst. Und was sagte Ahas dann? Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da wird der Schein heilig und fromm. Vielleicht denkst du jetzt, Ahas, wie konntest du nur? Warum hast du es nicht wenigstens versucht? Aber da sollten wir nicht überheblich werden. Jeder kann auf sein Leben zurückblicken und muss schauen, spielen da nicht in einem großen Maß auch immer wieder Zweifel eine Rolle. Bei Krankheiten und so weiter, da sind wir beim Thema Angst. Jesus selbst hat es ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber er sagt auch, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und jetzt kommt etwas Besonderes in der Geschichte. Bis dahin ist die Geschichte trostlos und wenig mutmachend. Und da sprach Jesaja wohl an. So hört ihr vom Hause David. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Letzte Botschaft von Jesaja an den Ahas. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Wunderbare Verheißung auf Weihnachten hin. Christus wird kommen. Und das ist das herrlichste Zeichen, was uns gegeben ist in einer Welt des Unglaubens. Und das ist so groß, dass ein Ahas das schon hören darf. Es war ja 722 vor Christus. Und wir wissen es, dass es die Geburtsstunde für das allergrößte Zeichen war, was Gott uns gegeben hat. Uns sagt Gott, es gibt nur ein Zeichen, das absolut auf Glauben gegründet ist. Welches denn? Nicht nur die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes in Bethlehem, das größte Zeichen, das Gott uns gegeben hat, ist, wie Jesus den Leidensweg geht, hinauf nach Golgatha und oben am Kreuz die Sünden der Welt trägt. Seitdem ist Gottes Reich in dieser Welt angebrochen und weitet sich aus. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, aber wie passt das denn zusammen? Die Kirchen schrumpfen doch immer mehr und es werden immer weniger. Interessanterweise wachsen in den Ländern, in denen die Christen verfolgt werden, die Gemeinden immer mehr und immer mehr Leute werden Christen. In China ist im Verfolgungsindex an 43. Stelle im letzten Jahr gewesen, gibt es mittlerweile 97,2 Millionen Christen. Und das ist interessant, dass es in solchen Ländern wächst. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass viel zu viel Kompromisse, also unheilvolle Kompromisse geschlossen werden. Und nun gilt es nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt. Wir sind versöhnt mit Gott und werden Kinder des Höchsten genannt. Könige und Priester. Wann denn? Dann, wenn wir die ausgestreckten Hände Jesu nicht wegschlagen, sondern sagen, Herr, komm du in mein Leben und schenke mir diesen gewissen Glauben. Und seitdem weiß ich, Gott hat mich lieb. Und dieses Zeichen begründet unseren Glauben. Gott gibt uns kein anderes Zeichen mehr. Aber das ist der Grund, warum wir in allen Krisen, in allen Ängsten unseres Lebens ganz gewiss diesem Wort Gottes glauben und vertrauen können. Wir müssen uns das mal klar machen. Alles wird seinen Bestand verlieren. Nirgendwo gibt es eine Zusage Gottes, dass wir gesund bleiben. Krisen werden uns nicht erspart. Das steht nirgendwo in der Bibel. Im Gegenteil, da steht viel vom Leidtragen und von Bedrängnis. Aber das hat Gott zugesprochen, dass er uns nie loslässt und dass uns nichts, auch keine böse Sünde meines Lebens, mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist der Grund, warum wir Angst überwinden können, was es auch sei. Ein Ahas hat es weggeworfen und hat sich für die politische Lösung entschieden und ist untergegangen. Furchtbares Schicksal. Es gibt keine Hoffnung mehr für den, der die ausgestreckte Barmherzigkeit Gottes mit Füßen tritt. Wenn es auf mein Verstehen ankäme, wenn es auf irgendetwas ankäme, auf meinen Glauben zum Beispiel, weißt du, ob unser Glaube in der nächsten Krise noch reicht? Wie könnte ich dann gewiss sein, dass mein Glaube reicht? Worauf gründet sich meine Gewissheit? Doch nur auf die Zusage des Wortes Gottes. Er hat es gesagt. Wie heißt es in dem Lied Jesu, meine Freunde? Das müsste man eigentlich auswendig können. Unter seinen Schirm bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesu bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Jahrhundertelang haben Menschen den Frieden darin gefunden, das ist wahr. Ich darf mich in Jesu bergen und in seinem Wort. Und das ist so wichtig, dass wir geborgen sind im lebendigen Gott, dass wir keine faulen Kompromisse machen, Irrwege gehen, die uns vernünftig erscheinen und in der Politik vielleicht hochgehalten werden. Und da gehört eine Notlüge zum täglichen Alltagsgeschäft, von Meineiden und Verleumdung ganz zu schweigen, weil sie sagen, anders kann man in der Politik nicht bestehen. Der einzige Weg, wie du mit deinem Leben durchkommen kannst, ist im ganzen festen Vertrauen auf den Herrn. Und dann darfst du das wissen, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Die kleinen unheilvollen Kompromisse sind der Nährboden für Zweifel und Anfechtung. Wunderbar, dass wir dieses Zeichen haben, das dem Ahas gegeben wurde. Ahas konnte damit nichts anfangen, mit der Jungfrau, die den Sohn gebären sollte. Übrigens die meisten unserer Zeitgenossen auch nicht. Uns aber müsste ein Licht aufgehen. Gott mit uns, das ist das größte Zeichen in Jesus, noch einmal bekräftigt. Wenn ich das heute hier so erzähle, dann ist das für mich auch ein Punkt der Buße, wo ich darüber nachdenken muss, über mein Leben, an welchen Punkten habe ich falsche Kompromisse gemacht. Weil ich dachte, das müsste man in dieser Welt tun und weil andere das vielleicht auch getan haben. Ich will es wieder ganz neu lernen, ganz besonders auch für mich. Es gibt nur einen Weg, auf dem wir gesegnet werden, nämlich wenn wir uns ganz und völlig an den Willen Gottes orientieren. Den finden wir in seinem Wort, sei es im Alten und im Neuen Testament. In allem Tun unseres Lebens im ganzen Gehorsam. Und dann sind wir Gesegnete und werden wunderbar erleben, wie der Herr uns hindurchführt. Aber das kann manchmal auch lange dauern. Und mit Buße meine ich Umkehr und das Umdenken vor Gott und dass ich ausspreche, was falsch war. Und das ist etwas Fröhliches. Denken wir an die Geschichte Jesu vom verlorenen Sohn. Der Sohn hat praktisch gesagt, ich will nicht warten, bis du endlich stirbst, sondern jetzt schon mein Erbteil. Und hinterher sagt, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und was macht der Vater? Nimmt den Sohn in seine Arme und es wird gefeiert. Und deshalb möchte ich Mut machen, sich nicht nur sonntags mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und es nicht nur vom Hörensagen zu kennen. Und am Schluss noch einmal in Kurzform, dass man noch mal ein bisschen reflektieren kann. Angst bestimmt unser Leben. Jesus ist größer als die Angst. Wir sollten nicht aus Angst unheilvolle Kompromisse eingehen. Unheilvolle Kompromisse nähren die Zweifel. Jesus und das Kreuz sind die Grundlage unseres Glaubens. In vielen Liturgien wird es immer wieder gesagt, was in dem Psalm steht. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Gilt das für alle Lebensbereiche? Glauben wir das zutiefst oder ist es nur ein Lippenbekenntnis? Glaubst du das? Wenn nicht, dann bitte Gott um Gewissheit. Er wird es gerne tun. Amen.